Was schön war heute Morgen, als ich gekommen bin, so viele Leute sind auf mich zugekommen und haben gesagt, ah, du predigst heute. Schön. Ha, okay. Das ermutigt. Das ist schon lange her, dass ich das letzte Mal hier war, ja. Ja, dann lasst uns einsteigen. Paul bat mich, an diesem Sonntag den Predigtdienst zu übernehmen. Er ließ mir freie Auswahl bei dem Thema. Und deshalb möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, euch ein wenig darüber zu berichten, wie es Imke und mir im letzten Jahr gegangen ist und für welche Bereiche wir vor allem wir uns einen Durchbruch erhoffen, für uns selber und aber auch für die Gemeinde. Ich habe als Überschrift eine Frage gewählt, die lautet, wie finden wir zusammen? Das liegt uns sehr auf dem Herzen. Es sind in diesem vergangenen Jahr natürlich einige Sachen geschehen und die möchte ich vorausstellen. Zunächst war da mal Pauls Wahl zum neuen Gemeindepastor zu nennen. Er hat durch sein Kommen, wurde bei Imke und mir eine Art Neustart bewirkt. Er hat etwas angeregt, was uns aus unserer geistlichen Schläfrigkeit aufgeweckt hat. Es ist der Morgen eines neuen Tages, der immer zwei Seiten hat. Zum einen muss man das warme Bett verlassen und zum anderen kann man dann den Sonnenaufgang und die frische Morgenluft genießen. In dem Sinn sind wir gespannt, wie sich die Dinge entwickeln werden. Und trauen unserer geistlichen Bequemlichkeit nicht nach, Lemke, die sich so in den vergangenen Jahren eingeschlichen hat. Das zweite Ereignis betrifft unser persönliches Ausscheiden aus dem Berufsleben. Es hat uns dann sehr deutlich vor Augen geführt, dass wir unsere letzte Lebensphase erreicht haben. Das mag sich jetzt groß anhören, aber wer den Schritt tut, kommt vielleicht an diesen Punkt, wo er wirklich darüber nachdenkt. Und wir haben auch darüber nachgedacht. Vor allem in unserer Beziehung zu Gott haben wir gesagt, Herr, war das jetzt eigentlich schon alles, was wir mit dir erlebt haben? Und wir haben viele Auf und Abs erlebt. Soll unsere Beziehung weiter auf dem Niveau bleiben, wo sie jetzt gerade ist? Oder wollen wir uns nochmal nach mehr ausstrecken? Als drittes, was mir dazu auf dem Herzen liegt, ist das Morgengebet, das ich hier nennen möchte, dessen Name ja Gethsemane-Gebet ist. Als wir dorthin gingen, fühlten wir uns sofort wohl und wir wussten, das war der richtige Platz momentan für uns. Und der Wunsch in den Gebetszeiten wurde immer stärker, Gott mehr Platz in unserem Leben einzuräumen. Das vierte Ereignis liegt erst zwei Wochen zurück. Paul predigte über die Freisetzung der Gemeinde. Dann rief er nach der Predigt dazu auf, nach vorne zu kommen. Ich ging zum Gebet, um die Freisetzung für mehr Mut zu empfangen, nach vorne. Nach dem Gottesdienst stellte Paul mir dann die Frage, bist du bereit, einen Predigtdienst zu übernehmen für die Zeit meiner Abwesenheit? Hoppla. Das hatte ich natürlich nicht erwartet, dass mein Mut so schnell auf die Probe gestellt werden sollte. Während wir kurz über die Predigtinhalte sprachen, suchte ich in Gedanken ganz schnell nach einer Ausrede, warum es besser sei, wenn jemand anders heute predigen sollte. Aber mir fiel wirklich ganz, ganz ehrlich nichts ein, sondern nur eins hat mir der Heilige Geist gegeben in dem Moment. Er sagte, Gott ist es, der sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen bewirkt. Philipper 2, Vers 13. Nochmal, Gott ist es, der sowohl das Wollen als auch das Wirken vollbringt. Zu seinem Wohlgefallen. Wunderbar. Okay. Mann, oh Mann, jetzt hatte der Heilige Geist mich aber festgenagelt. Die Konsequenz war natürlich, wenn ich Gottes Wort glaube und Gott vertraue, dann musste ich jetzt auch zusagen. Wie ihr seht, habe ich die Herausforderung angenommen. Ich hoffe, Vorsicht, Vorsicht, erst zum Schluss klatschen, ihr wisst, was noch kommt. Ich hoffe, ihr ärgert euch nicht, wenn ich jetzt nicht so ganz perfekt bin, sondern ihr vergebt mir, ja, weil das ist ja, wozu Jesus uns auffordert, dass wir einander nicht richten sollen. Das gilt natürlich nicht nur spezifisch für mich jetzt am heutigen Tag, sondern für alle, die in dieser Gemeinde bereit sind, daran mitzuarbeiten, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Es ist so leicht zu kritisieren, aber es ist so leicht, die Arbeit zu machen, also schwer, die Arbeit zu machen manchmal. Und wenn wir uns so verhalten, geben wir dem Heiligen Geist den notwendigen Raum in uns, sich wohlzufühlen und zu wirken. Schließlich wollen wir doch alle erleben, dass der Heilige Geist Wunder tut in unserer Mitte. Im Lukas 6, 37 heißt es, und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen. Nochmal zurück zum Gethsemane-Gebet. Es hat uns wirklich sehr ermutigt, von ihm mehr zu erwarten. In dieser Erwartungshaltung haben wir dem Heiligen Geist immer und immer wieder gebeten, uns zu zeigen, was dran ist. Herr, was hast du für diese Gemeinde? Was soll das alles? Wo läuft es hin? Und in diesem Zusammenhang ist mir zunächst einmal richtig bewusst geworden, was das Wort Gethsemane-Gebet eigentlich bedeutet, das Jesus da im Garten gesprochen hat. Im Lukas 22, Vers 42 steht, Vater, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Um diesen Satz sprechen zu können, bedarf es demütiger Unterordnung, eines sehr starken Willens zum Gehorsam und einer riesigen Portion Mut. Denn Jesus wusste genau, was auf ihn zukam. Vielleicht war es nicht mal die Angst vor der Qual der Folter und dem unausweichlichen Tod danach, als vielmehr das Bewusstsein, die Last aller Sünden dieser Welt auf mich zu nehmen und deshalb von Gott getrennt zu sein. Jesus sollte für die Bosheit aller Menschen, die sein Opfer für sich in Anspruch nehmen wollen, gerade stehen und die Strafe tragen. Das war Gottes Plan. Ich habe mir versucht, das vorzustellen, was es bedeutet, für alle Sünden der Welt stellvertretend die Verantwortung zu übernehmen und auch noch dafür zu büßen. Aber ich sage euch, ich konnte es einfach nicht, fassen, ich konnte es nicht greifen. Was ist es? Wie viel ist es? Unmöglich für einen Menschen wie mich, das sich vorzustellen. Und da meldet sich dann bei mir so im Hinterkopf die Frage, wie bin ich eigentlich in letzter Zeit mit der Verantwortung für mein Fehlverhalten umgegangen? Ich musste wirklich nicht lange nachdenken, denn vor circa 2 Monaten hatte ich den Inhaber eines geparkten Autos nicht gesucht, nachdem ich beim Einparken seine Zierleiste an seiner Stoßstange beschädigt hatte. In meinem Auto war nichts zu sehen. Das andere Auto war ziemlich alt, sah ziemlich ramponiert aus. Ich dachte, na, vielleicht bin ich ja gar nicht an der am Boden liegenden Zierleiste schuld. Und außerdem ist das Auto eh schon ziemlich heruntergekommen. Ihr seht schon, ich suchte Gründe, um mich vor der Verantwortung zu drücken. Aber ein bisschen schlechtes Gewissen hatte ich trotzdem. Kurze Zeit später meldete sich die Besitzerin des Autos in der Firma und verlangte eine Entschädigung von 400 Euro. Sie drohte damit, die Polizei zu benachrichtigen, weil sie nicht bereit wäre, diese Summe zu zahlen. Dachte, hoppla, das ist heftig. Zunächst einmal rechnete ich mal kurz die Chancen aus. So, na, wie kann ich da ungeschoren aus dieser Situation rauskommen? Dann hatte ich aber den Eindruck, dass der Heilige Geist mir sagen wollte, dass es nicht darum geht, ob die Höhe der Entschädigung gerecht ist, ob die Besitzerin des Autos sich vorher verhält, sondern es geht darum, dass ich mich falsch verhalten habe. Okay, dachte ich, Heiliger Geist, du hast recht. Ich werde die 400 Euro zahlen. Im Nachhinein wurde mir klar, dass vermutlich eine niedrige Entschädigung fällig gewesen wäre, wenn ich die Besitzerin des Autos gleich gesucht hätte. Eventuell hätten wir die Zierleiste sogar gemeinsam in ihre Halterung wieder zurückgedrückt und alles wäre vergessen gewesen. Aber ich wollte mich um die Auseinandersetzung und die eventuelle Strafe drücken, egal ob ich das verursacht hatte oder nicht. Eines war auf jeden Fall klar, den Test hatte ich definitiv nicht bestanden. Kurze Zeit darauf erhielt ich ein Foto von mir mit einer Maske vor dem Gesicht und die Aufforderung zur Stellungnahme, ob ich und warum ich in einer Baustelle mit Geschwindigkeitsbegrenzung mit 30 so schnell gefahren bin. Es stand darauf, dass ich 53 km/h gefahren wäre. Da es sich um einen Firmenwagen gehandelt hat, der von mehreren Personen gefahren wird, prüfte ich das Foto. Aber no way out, das war ich. Also gab ich ohne Umschweife zu, dass ich der Fahrer war, der zu schnell gefahren war. Eine Woche später kam die Aufforderung, die Strafe zu bezahlen, was ich eigentlich ganz gern tat. Damit konnte ich mein Fehlverhalten auf anständige Art und Weise wieder in Ordnung bringen. Ich hatte mich falsch verhalten und ich hatte die Strafe dafür gezahlt. Dieses Mal hatte ich schon das Gefühl, den Test bestanden zu haben. Fehlverhalten führt zu Strafe und Strafe muss getragen werden. Das ist bei den Menschen so und das ist bei Gott so. Die zwei kleinen Beispiele sollen euch zeigen, dass ich nicht gerne schuld sein möchte. Ich glaube, auch niemand von euch möchte gerne schuld sein. Dennoch, wir machen alle immer wieder etwas falsch. Zum Beispiel ein verletzendes Wort kommt über unsere Lippen. Wir verurteilen jemanden. Oder es ist eine andere Lieblosigkeit oder sogar Bosheit. Wir sollten uns ehrlich eingestehen, dass wir nicht nur Verkehrssünden begehen, sondern auch im Umgang miteinander uns oft versündigen. Wie kommen wir da raus? Die Antwort liegt auf der Hand. 1. Johannes 1, Vers 19 sagt uns, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Kann man nur sagen, danke Herr. Während der Gethsemane-Gebetszeiten hatte ich immer wieder den Eindruck, dass wir doch voneinander sehr verschieden sind. Und dass es schwierig ist, dass wir hier in der Gemeinde, in der Liebe Jesu zusammenfinden. Wie sollte Gott, das war meine Frage an ihn, wie solltest du, Herr, uns einen neuen Aufbruch schenken und unsere Gebete erhören, wenn wir so lieblos miteinander umgehen manchmal? Der Umgang mit dem Thema Corona und der Meinungsaustausch dazu haben mir das mehr als deutlich vor Augen geführt. Sein Wort sagt uns im Psalm 133, siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander sind. Denn dorthin hat der Herr seinen Segen befohlen. Leben bis in Ewigkeit. Wir wollen doch Gottes Leben, Segen, und wir wollen ewiges Leben. Deshalb beteten wir, Heiliger Geist, wir wissen nicht, wie es gehen soll, aber zeig du es uns, wie wir in der Gemeinde miteinander versöhnt werden können. Ihr wisst, man versucht sich gegenseitig mit Bibelstellen manchmal zu überzeugen, aber trotzdem erreicht man den anderen nicht wirklich. Kennt ihr das Gefühl, dass in so einer Diskussion das aufkommen kann, ich bin machtlos, die oder der, die kapieren einfach nicht, was ich sage oder was ich mitteilen will. In dieser Situation hatten einige von uns den Eindruck, dass es gut wäre, eine Fastenzeit einzulegen und Gott um die Hilfe, zu bitten, unsere Unfähigkeit in diesem Punkt zu überwinden. Wir wissen, dass Fasten an sich kein Mittel ist, um bei Gott etwas durchzusetzen. Aber die Bibel zeigt uns, dass es zur Zeit des Alten Testaments scheinbar normal war, zu fasten und auch zur Zeit der ersten Gemeinde. Die Menschen drückten damit Gott gegenüber aus, dass sie es ernst meinten. Sie verzichteten freiwillig auf Nahrung, gaben zu, dass sie gottlos gelebt hatten und beteten um Vergebung. In den meisten Fällen antwortete Gott darauf und er vergab ihnen. So war es auch mit Ninive, von der es heißt, das war eine Stadt mit so viel Bosheit, dass Gott nicht länger ansehen konnte, was dort geschah. Und er gab einem Mann Jona den Auftrag, hinzugehen und die Menschen vor der geplanten Zerstörung der Stadt zu unterrichten. Und dann passiert etwas Erstaunliches. Da heißt es, da glaubten die Leute von Ninive und riefen ein Fasten aus. Und der König von Ninive befahl, dass sie weder Nahrung noch Wasser zu sich nehmen sollten und mit aller Kraft zu Gott beten sollten und ein jeder von seinem bösen Tun umkehren sollte. Und Gott erhörte sie und verschonte sie vor dem zugedachten Unheil. Um es zusammenzufassen, sie glaubten Gott, dass es geschieht, was durch Jona ausrichten lässt. Sie fasteten, sie beteten mit aller Kraft und sie kehrten um von ihrem bösen Tun, das heißt, sie taten Buße. Das Fasten war sozusagen nur der äußere Rahmen, in dem die Hinwendung zu Gott eingebettet war. Auch im Neuen Testament wird von Ereignissen berichtet, die im Rahmen eines Fastens geschahen. In Lukas 4 lesen wir, dass Jesus während seines Fastens in der Wüste eine Auseinandersetzung mit dem Satan hatte. Er wollte nämlich verhindern, dass er Gott und dem ihm vorgegebenen Weg treu bleibt. Trotz seiner langen Fastenzeit von 40 Tagen war Jesus geistlich hellwach und wies die Versuchung Satans schlagfertig mit der Hilfe von Gottes Wort zurück. In Apostelgeschichte 14, eine andere Stelle, wird berichtet, dass die Leiter der Gemeinde in Antiochien gemeinsam fasteten und dass der Heilige Geist sie während dieser Zeit aufforderte, Barnabas und Paulus für die Gründung von Gemeinden unter den Nichtjuden auszusondern. Liest sich jetzt so einfach, aber für Juden war das damals schon etwas Besonderes, weil sie waren ja eigentlich Gottes Volk. Sie hatten, wenn jemand das Vorrecht hatte, dass Gott zu ihnen sprach und Gott mit ihnen handelte, das erste Recht. Und hier sprach der Heilige Geist, dass sie ausgesondert werden zu dem Werk, das er für sie vorbereitet hatte. Und das war die Gründung der Gemeinden außerhalb des Judentums. Dieser Bericht ist deshalb für unsere Situation wichtig, weil er zeigt, dass der Heilige Geist in Fastenzeiten anscheinend es leichter hat, zu uns zu sprechen und wir eher bereit sind zu hören. Dass wir den Heiligen Geist oft schwer hören, ist nicht verwunderlich. Wenn wir unseren normalen Tagesablauf ansehen und erkennen, mit was wir uns alles so beschäftigen. Es fängt im Morgen schon an, wir stehen auf, machen Radio an, was ist los in der Welt, was sagen die Nachrichten. Wir schalten das Handy an, was ist los, wer hat eine Nachricht geschrieben, auf was sollen wir antworten. Es geht weiter mit dem Trubel in der Arbeit, mit dem Einkaufen, mit dem Essen machen. Über Freizeitaktivitäten, die danach sich anschließen, bis hin zu dem Fernsehen am Abend. Wann ist da Zeit, dass wir auf den Heiligen Geist hören können? Fasten soll, was das Hören auf Gottes Stimme angeht, eine Zeit des freiwilligen Verzichts auf Nahrung und Ablenkung sein. Es soll eine Zeit der Absonderung für Gott sein, soweit es halt auch Alltag zulässt. In Matthäus 6 spricht Jesus in der Bergpredigt über die richtige Haltung beim Almosen geben, beim Beten und beim Fasten. Es muss ihm scheinbar wichtig gewesen sein, dass seine Nachfolger die richtige Haltung haben, wenn sie fasten, und dass er das auf dem gleichen Niveau mit dem Almosen geben und mit dem Beten genannt hat. An anderer Stelle lässt Gott durch seinen Propheten Jesaja ausdrücklich sagen, welche Art von Fasten ihm gefällt. Ich lese aus der Hoffnung für alle, Jesaja 58. Wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich eurer Arbeit nach und treibt eure Arbeiter genauso an wie sonst. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr euch und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet und den Kopf hängen lässt? Nein, sagt er, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die zu Unrecht gefangen sind. Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Nehmt Obdachlose auf und kleidet die in Lumpen rumlaufen. Helft, wo ihr könnt, und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Hört auf, mit dem Finger aufeinander zu zeigen und macht Schluss mit der Verleumdung. Gott spricht durch Jesaja, dass Fasten überhaupt nichts für ihn bedeutet, wenn wir unsere Zeit während des Fastens nicht ihm widmen und unseren Lebensstil nicht so ändern, dass wir das Gebot Jesu erfüllen, nämlich den Nächsten lieben, so wie uns selbst, und entsprechend auch zu achten wie uns selbst. Heute Morgen habe ich die Chance, dass ich an euch appellieren kann. Und ich appelliere an euch, geht auf Gott zu. Egal, ob ihr einen Tag in der Woche mitfasten wollt oder ob euch hier ein paar ruhige Stunden nehmt und den Heiligen Geist aufrichtig sucht. Aktiviert euren Glauben, denn dann wird Gott euch ein Belohner sein. Im Hebräer 11 heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Denn wer sich Gott zuwendet, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Letzte Woche hat Paul über unsere Investition in das Reich Gottes gesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Fasten ist auch so eine Art von Investition. Aber tut es freiwillig, ohne Zwang. Wenn du unter Druck kommst, dann ist es der Feind, der dir etwas aufladen will. Bitte Gott um die Gnade, wenn du fasten möchtest, und er wird dir Kraft und Weisheit geben. Investiere in das Reich Gottes. Es ist die beste Anlage und du erhältst einen unvergänglichen Lohn dafür. In Matthäus 6, 18 heißt es, dass er uns dafür belohnen wird, wenn wir mit aufrichtigem Herzen fasten. Also zurück zum Anfang. Wie finden wir zusammen? Es gibt nicht die einzige Antwort darauf. Eines aber ist klar. Wenn wir seinem Wort gehorsam sind, kann uns der Heilige Geist zur Einheit führen. Und dann wird die Herrlichkeit Gottes unter uns sichtbar sein. Sind wir bereit, den Preis für die Einheit zu bezahlen? Denk daran, Gott bewirkt das Wollen und das Tun zu seinem Wohlgefallen. Amen. Jetzt darf ich noch meine Frau bitten. Die hätte euch noch ein kleines Zeugnis.
Ja, wir sind nicht die Profis im Fasten. Wir sind zwar schon, ich glaube, 33 Jahre jetzt mit dem Herrn, aber das mit dem Fasten, das war immer so. Also früher haben wir immer mal wieder einen Tag gefastet, aber nie eine längere Zeit. Und ich hatte auch immer so viel Kopfschmerzen. Ich kann das einfach nicht, ich kriege dann Kopfschmerzen und es ist nichts für mich. Und habe das immer so beiseite geschoben. Und jetzt im Frühjahr hat unsere Tochter gesagt, sie will eine Woche Heilfasten machen, weil sie Darmprobleme hat. Und es ist doch gut und so. Und ich dachte, Heilfasten, okay, das könnte ich eigentlich auch gebrauchen. Und dann ging es aber weiter und dachte, nee, Heilfasten, nee, also wenn ich faste, dann will ich schon Gott suchen und mit Gott fasten. Und das mit der Heilung kann ja dann auch passieren. Genau, und zuerst wollte ich das mit ihr zeitgleich machen, das hat dann aber nicht hingehauen. Und dann war mein lieber Mann so nett und hat gesagt, also wir können es ja später machen, ich mache dann auch mit, du musst dann auch nicht kochen und irgendwas, wir fasten zusammen. Gut, wir haben eine Woche zusammen gefastet und gebetet und den Herrn gesucht und für alle möglichen Anliegen in unserer Familie gebetet und waren dann gespannt, was passieren würde. Und wenn ich jetzt so im Nachhinein zurückblicke, ist jetzt in der Familie, waren jetzt nicht, dass sich Leute bekehrt haben oder so, aber etwas Großartiges ist in mir passiert. Der Herr hat mir gezeigt, was er für mich hat. Ich habe gesagt, Gott, ich will so nicht weitermachen. Ich will nicht mehr aus eigener Kraft, wie wir es die ganzen Jahre gemacht haben und irgendwo am Ende waren und irgendwo oft fertig waren und gedacht, kann ich mehr. So will ich nicht mehr, Herr. Ich will mit dir, ich will Wunder erleben, ich will was sehen von dir, ich will was sehen von deiner Herrlichkeit. Und tatsächlich, Gott hat mich Schritt für Schritt geführt. Das erste war ein Webinar, da hatte mich die Ulrike dazu animiert. Das hieß Himmelsbürger und ging eigentlich darum, wie wir Kinder zu Jesus führen können und dass Kinder wirklich dann auch das Erlebnis haben dürfen, Jesus zu sehen und den Himmel zu sehen. Und ich höre das und denke, boah, Wahnsinn, Jesus, das will ich auch haben. Ich will das auch sehen. Ich will auch sein wie die Kinder. Und dann ging es Schritt für Schritt weiter. Der Herr hat mir dann mehrere Bücher gezeigt, die ich lesen sollte und gelesen habe, mit Begeisterung verschlungen habe. Und ja, Gott hat einfach in meinem Herzen so einen Hunger gegeben nach ihm und so einen Hunger danach, das Übernatürliche zu sehen und Zeichen und Wunder zu erleben. Und ich denke, das war die Folge dieses Fastens. Ich bin zu ihm gegangen und er hat mich gezogen und zieht mich noch und gibt diesen Hunger. Und ich denke, er hat für jeden von euch, hat er ganz was Spezielles. Er hat mir gezeigt, was er für mich hat, was ich haben kann. Und das ist einfach, wow, toll, wunderbar. Und ich glaube, für jeden Einzelnen hat er was ganz, ganz Tolles. Streckt euch danach aus. Er ruft euch. Das ist dieser Anfang. Komm, du Schöne, komm. Ich will dir zeigen, was ich für dich habe.
Jetzt wollen wir natürlich das nicht nur so stehen lassen, sondern wir wollen, bevor wir den Gottesdienst jetzt schließen, auch noch beten. Vater, wir strecken uns aus nach dir als Einzelne und auch als Gemeinde. Herr, dass du uns neue Wege führst, neue Wege zu deinem Herzen, neue Wege zu dem Herzen unserer Mitmenschen hier in der Gemeinde. Vater, dass wir uns aufmachen, um Raum zu schaffen für das Wirken deines Heiligen Geistes, dass wir uns aufmachen, dass die Herrlichkeit Gottes hier in unserer Mitte gesehen wird. Wie sehnen wir uns danach zu sehen, wie Leute frei werden von Sucht? Wie sehnen wir uns danach zu sehen, wie Leute geheilt werden am Körper? Wie dringend wollen wir sehen, dass Beziehungen wieder geheilt werden? Herr, und so vieles mehr. Vater, und das ist all das, was du uns verheißen hast, all das, was wir jahrelang gehört haben, geglaubt haben, Herr, und wo wir sehen wollen, dass es in Erfüllung geht. Und so segnen wir euch jetzt mit dem Reden des Heiligen Geistes in eurem Herzen, dass ihr ein demütiges, weiches Herz habt, das antwortet, wenn der Heilige Geist euch spricht, zu euch spricht und euch sagt, wo ihr umkehren sollt. Gott wird es euch reichlich belohnen. Habt eine gesegnete Woche. Gott sei mit euch. Und wir freuen uns, dass wir mit euch zusammen in dieser Gemeinde sein dürfen. Amen. Amen. Amen.